Ja, liebe Büso-Mitglieder, liebe Gäste, sehr verehrte Damen und Herren. Also ich bin eigentlich sehr optimistisch, dass das Jahr 2017 ein Jahr werden wird, wo sich die Ideen der Büso wirklich umsetzen. Und zwar nicht unbedingt in Berlin und nicht unbedingt in Deutschland, aber auf Weltmaßstab. Weil, also ich habe in meinem ganzen politischen Leben noch nie so einen Zustand gesehen, dass die politische Klasse, die Medien so außer in schlechter Stimmung waren, also jetzt vom musikalischen Standpunkt, mit der Realität wie gerade jetzt. Also wer gestern zum Beispiel die deutsche Wahlberichterstattung gesehen hat über die Antrittsrede von Trump, das war schon also wirklich ein klassisches Lehrstück für klinische Hysterie und totale Realitätsverweigerung. Weil, also wenn zum Beispiel ein gewisser Roland Nelles, das ist ein Spiegel-Journalist, der war also vollkommen außer Fassung und konnte sich überhaupt gar nicht mehr einkriegen. Ich meine, was hat der Trump gesagt? Er hat natürlich, ich meine, ich muss jetzt sagen, ich will mich gar nicht zu der Person Trump jetzt äußern. Der Baron von Knigge wäre sicherlich entsetzt, dass so jemand Präsident wird. Aber was der Trump gesagt hat, also ich würde sagen, es war eine Mischung von hoffnungsvollen Ankündigungen. Es waren viele Referenzen zu früheren Präsidentschaften, also zum Beispiel die Idee, dass die Macht dem Volk zurückgegeben wird und nicht mehr die Politiker und die Eliten in Washington sich bereichern auf Kosten der Bevölkerung. Ich meine, das hat eine Tradition. Das war die amerikanische Revolution, das war Lincoln, das war Roosevelt. Es war natürlich auch einige Versprechungen, die ein bisschen abgehoben waren, um es mal diplomatisch auszudrücken. Also die Idee, dass man eine historische Bewegung schafft, wie sie noch nie in der Geschichte da war, ist also wirklich etwas, wirklich sehr viel also in den Mund genommen. Aber ich denke mal, man wird jetzt sehen, was von diesen Dingen umgesetzt wird. Also zum Beispiel, Trump hat gesagt, er will Straßen bauen, Brücken, Flughäfen, Eisenbahnen. Er will, dass die Drogenplage aufhört. Er will, dass die Leute, die jetzt keinerlei Chance haben, dass die im Grunde wieder eine vernünftige Arbeitsbasis bekommen und so fort. Und ich denke mal, also was auch immer jetzt davon umgesetzt werden wird, das ist sehr komplex und es ist auf jeden Fall erstmal eine Absage an etwas, was uns auf den direkten Weg zum Dritten Weltkrieg geführt hätte, nämlich eine Fortsetzung der Politik von Obama durch Hillary Clinton, weil damit im Grunde dieser Apparat, der seit 25 Jahren oder 26 Jahren seit dem Ende der Sowjetunion eine imperiale Politik gemacht hat, die Ausweitung der NATO bis an die Grenzen von Russland. Obama hat ja noch in den letzten Tagen eigentlich versucht, so viele Stolpersteine wie möglich aufzustellen für Trump durch die Entsendung von 6.000 Truppen und vielem schwerem militärischen Gerät nach Litauen, also in die baltischen Staaten, nach Polen, durch die Entsendung eines Flugzeugträgers ins Chinesische Meer, durch verschiedene Aktionen eben den kommenden Präsidenten da festzunageln in diese Konfrontationspolitik. Und im Grunde war das, was vor 25 Jahren begonnen hat, nämlich im Grunde die Versprechen an Russland, dass die NATO sich eben nicht an die Grenzen Russlands ausdehnen würde und dann im Grunde eine unipolare Welt zu konsolidieren, die mit den Mitteln von Regimewechsel, Farbrevolutionen, und im Grunde auch Kriegen, die auf Lügen aufgebaut waren, Afghanistan, Irak, Libyen, Syrien, im Grunde den ganzen Nahen Osten und Mittleren Osten in Blutbad und Steinzeitalter zurück zu bombardieren, Teile von Afrikas, das Gleiche. Also man muss sich all diese Politik nochmal vergegenwärtigen. Also ich meine, die Kriege im Nahen Osten waren keineswegs das Resultat von Putin oder das Resultat des Diktators Assad, sondern man soll sich daran erinnern, diese ganze Politik wurde angefangen durch Brzezinski 1975, der beschlossen hat, die islamische Karte im Kampf gegen die Sowjetunion in Afghanistan zu spielen. Die Mujahideen, die vom Westen, von den USA und den Briten vorwiegend ausgebildet wurden und die, nachdem die Sowjetunion sich aufgelöst hat, eben dann in der Form von Al-Qaida, Al-Nusra, ISIS, sich in immer neuen Formen dort entwickelt haben. Und das hat im Grunde eine Situation erzeugt, wo der Terrorismus heute wirklich für jeden, der darüber nachdenkt, die größte Bedrohung ist, die sich für alle Staaten stellt. Und das ist das Resultat dieser Politik. Und wir waren wirklich am Rande des Dritten Weltkriegs, weil die Aufstellung des amerikanischen Raketenabwehrsystems in der ganzen Welt hat eine Situation geschaffen, wo im Grunde der kleinste Zwischenfall hätte der Auslöser sein können für den großen Krieg. In Syrien waren beide Luftmächte, also von Russland und von Amerika, in einem Luftraum engagiert militärisch. Und die Möglichkeit eines aus Zufall oder beabsichtigten Zwischenfalls hätte wirklich gereicht, um aus dieser Krise den großen Krieg werden zu lassen. Und das ist jetzt unterbrochen. Und man muss wirklich, also ich war vollkommen geschockt, als ich am nächsten Morgen, nachdem Trump die Wahl gewonnen hat, die deutschen Politiker und natürlich viele andere europäischen Politiker gesehen habe, die also das nicht eine Sekunde akzeptiert haben, dass der amerikanische Präsident Trump heißt, sondern Ursula von der Leyen sagte, sie sei in tiefem Schock. Der zynische Ton, mit dem die Medien sofort über Trump gesprochen haben, im Grunde vollkommen klar war, weder das politische Establishment noch die Medien akzeptieren das. Genauso wie einige es offensichtlich immer noch nicht akzeptieren. Und das hat mich natürlich zu der Überlegung gebracht, also ich habe vielleicht doch, manchmal macht man sich so Illusionen, aber irgendwie, wenn man das von der Oberfläche sieht, hätte man denken können, das war der Washington-Konsensus. Ne? Washington und London geben die Befehle und unsere deutschen Politiker, weil Deutschland kein souveränes Land ist, die führen einfach die Befehle aus. Und wenn dieser Druck nicht wäre, dann würden sie doch eine vernünftigere Politik machen. Die ganzen Sanktionen passieren nur, weil Washington das will, weil es ja so sehr gegen deutsche Interessen verstößt und der deutschen Wirtschaft viel mehr schadet als der amerikanischen Wirtschaft. Die amerikanischen Exporte gingen in derselben Zeit, wo die deutschen Exporte nach Russland eingebrochen sind, nach oben. Also irgendwie so die Idee, ja, wenn dieser Druck von Washington nicht wäre, dann würden unsere Politiker was viel Besseres machen. Und da wird man eben eines Besseren belehrt, dass es offensichtlich nicht so ist, sondern wie schon sich deutlich machte, nachdem Trump die Wahl gewonnen hatte, Frau Merkel diesen Minigipfel in Berlin abhielt mit den anderen vier Ministerpräsidenten, also Hollande, Renzi, Rajoy und May, und da im Grunde sagte, wir verlängern die Sanktionen gegen Russland noch ein Jahr, obwohl klar war, Renzi würde bald weg sein, Hollande hat nur noch 7% Unterstützung und wird nicht mehr kandidieren. Also mit anderen Worten, dieser Entschluss, ein Jahr die Sanktionen zu verlängern, wurde gemacht mit Leuten, deren Legitimität auf extrem dünnem Eis stand. Und plötzlich fingen die Medien alle an zu sagen, ja, aber jetzt ist die Frau Merkel die Bastion des westlichen Abendlandes und sie muss das alles hochhalten. Und also da wurde also plötzlich klar, dass diese Leute haben gar nicht gehandelt als, ja, als nicht souveräne Untertanen dieses Washingtoner Imperiums, sondern sie haben eine andere Autorität im Kopf. Etwas, wo sie der Meinung sind, das bleibt, auch wenn der Präsident Trump heißt. Und vielleicht bleibt der Präsident, vielleicht wird er ja gar nicht Präsident und vielleicht wird er auch nicht lange Präsident bleiben. Also das ist so die Haltung, die auch noch gestern eigentlich für meine Begriffe, also wie gesagt, man muss den Trump jetzt nicht sympathisch finden oder gut finden, aber er ist der demokratisch gewählte Präsident der USA. Und das Amt verdient Respekt. Und er verdient auch erstmal einen Kredit, weil noch hat er ja nichts getan, was irgendwie beweisen würde, dass er schlecht ist. Er hat jetzt in gewisser Weise noch die Chance zu beweisen, dass er was Positives erreichen kann. Naja, und da habe ich wirklich nochmal mir die Sache vergegenwärtigt, dass natürlich dass das, was wir immer als Globalisierung bezeichnen oder britisches Empire, also wenn man das Wort Globalisierung als ein Synonym nimmt für den angloamerikanisch dominierten Finanzapparat, der im Grunde die Macht in der transatlantischen Welt darstellt. Also der Apparat, zu dessen Gunsten nach 2008 die ganzen Rettungspakete für die Banken gemacht wurde, warum die Troika die Wirtschaft Griechenlands ruiniert hat, ein Drittel reduziert hat, die Sterberate in Griechenland nach oben gegangen ist, die Selbstmordrate, Italien heute vollkommen zerstört ist, Spanien, Portugal. Und dieser Apparat ist offensichtlich das, was die Autorität für unsere Politiker repräsentiert. Und da hat Trump jetzt eine totale Kehrtwende gemacht und sagt, zugegebenermaßen fragwürdig, Amerika zuerst, weil natürlich die Menschen, die ihn gewählt haben, aus dem sogenannten Rostgürtel, aus den mittleren Staaten, dem Farmbereich der USA, das sind die Leute, die genau von diesem System der Globalisierung eben wirklich zu kurz gekommen sind, die keine Zukunft mehr haben. Amerika hat jetzt zum ersten Mal seit, ich weiß nicht wie viel, Jahrzehnten, wenn nicht Jahrhunderten, eine fallende Lebenserwartung. Und die Lebenserwartung ist normalerweise der beste Indikator, ob es einem Staat gut geht oder nicht. Wenn in Industrienation die Lebenserwartung zurückgeht, die Selbstmordrate steigt, die Drogenabhängigkeit, die ganzen Parameter der Gesellschaft zurückgehen, dann ist das wirklich ein Indikator, dass dieses Land kollabiert. Und die Menschen, die Trump gewählt haben, sind eben nicht aus Washington und nicht aus New York oder Boston, sondern sie kommen aus Iowa oder Ohio oder also all den Staaten wie etwa Detroit. Jeder hat die Bilder gesehen von Fabriken, aus denen Bäumen aus den Dächern wachsen, wo im Grunde der Niedergang wirklich sehr offensichtlich ist, oder eben auch den Farmbelts, Leute, die sich absolut nicht repräsentiert fühlen von der Washingtoner Elite und auch nicht vom Kongress und nicht vom Senat. Und diese Situation ist jetzt praktisch die, dass Trump versprochen hat, er wird Arbeitsplätze schaffen, er wird die Wirtschaft wieder in Gang bringen, er wird eine Billion Dollar investieren in Infrastruktur. Die Infrastruktur in Amerika ist katastrophal. Also die Straßen haben Schlaglöcher, die sind so groß, dass sie besser keinen Fiat fahren, weil sie drin verschwinden können. Und das will Trump jetzt in Ordnung bringen. Nun, das ist natürlich ein Problem. Also erstmal die Tatsache, dass versucht wurde, Trump die Wahl streitig zu machen, war eine Operation desselben britischen Empires, das ich jetzt gerade beschrieben habe. Und zwar ganz direkt. Und zwar war ja schon im Schon ab 2015 haben die amerikanischen Geheimdienste behauptet, dass Russland durch Hacking der also Internet-E-Mails sich einmischen würde in den amerikanische Wahlsituation. Nun will ich gar nicht ausschließen, dass Russland sowas macht, aber das macht mit Sicherheit der NSA auch. Das machen alle, die es können. Und die Idee, dass durch ein Hacking von E-Mails die Wahl beeinflusst wird oder gar Trump die Wahl gewonnen hat, ist absolut absurd. Die Wahl ist verloren worden von Hillary Clinton höchstpersönlich, weil sie für eine Politik steht, die die Leute einfach nicht mehr ertragen konnten. Genau wie beim Brexit, genau wie beim No, also zum Nein zum Referendum in Italien. Und genau wie dieser Prozess der Ablehnung dieser Politik noch weiter wirkt in Europa. Und dann wurde die Sache eben noch gesteigert, dass eben ein gewisser Christopher Steele, ehemaliger MI6-Agent, wobei das auch schon eine Absurdität ist, weil einmal MI6, immer MI6, die britischen Geheimdienste oder auch andere Geheimdienste entlassen ihre Leute nicht. Der hat eben ab dem Sommer letzten Jahres ein Dossier fabriziert mit diesen unglaublichen Anschuldigungen, was Trump angeblich da in Moskau mit dubiosen Damen da gemacht hätte und so fort. Dieses Papier war so voller Schmutz und Absurditäten, dass selbst die Massenmedien in der heißen Phase des Wahlkampfs dieses Papier nicht angerührt haben, obwohl sie es alle hatten. Und dann war es praktisch so, dass Trump dann letztlich sich auf die Seite von Julian Assange, also dem Chef von WikiLeaks, gestellt hat und gesagt hat, ich glaube Assange mehr als dem CIA und den anderen Geheimdiensten. Und dann ist die absolute Hysterie ausgebrochen und also es war wirklich also Polen offen. Und dann kam als nächstes, dass die drei Geheimdienstchefs, Klepper, Brennan und Comey vom FBI, haben erst eine Anhörung im Senat gemacht und dann den Obama über ihre angeblichen Beweise gebrieft und dann einen Tag später Trump. Und dann haben sie diese 35 Seiten, dieses Dossier von Steele, in zwei Seiten zusammengefasst und das offiziell diesen Dokumenten, die sie Trump übergeben haben, angeheftet und damit diese Fabrikation in gewisser Weise den Anstrich einer ernsthaften Intelligence-Angelegenheit gegeben. Und daraufhin ist es losgebrochen wie nichts. Also CNN, das Blog BuzzFeed haben das veröffentlicht. Und die Idee war praktisch, also hier der Obama, der Trump ist eigentlich ein russischer Agent und deshalb ist er nicht legitim und deshalb wird er auch nicht ins Weiße Haus einziehen. Also das war die Stimmung bis ganz zuletzt. Und naja, und dann hat natürlich Trump sich ganz gut geschlagen und naja, das wird jetzt ein Nachspiel haben. Ja? Und zum Beispiel ein französischer Geheimdienst, hochrangiger Vertreter, sagte, dass also die Anschuldigung, dass Russland die Wahl gestohlen hat, vom amerikanischen Establishment ausgeschüttet wird, weil sie befürchten, dass es da zu einem riesengroßen Säuberung kommt, dass sie ihre Privilegien verlieren, dass wahrscheinlich auch einige kriminelle Untersuchungen gemacht werden und dass das der Grund ist, warum diese Totalopposition da in Gang kommt. Nun, Trump selbst hat gesagt, er wird eine Untersuchungskommission einsetzen über diese Vorgänge, die innerhalb von 90 Tagen die Ergebnisse veröffentlichen soll. In der Zwischenzeit haben sich ganz viele ehemalige Geheimdienstleute aus Amerika vom CIA, vom DIA, vom NSA, sogar der Mann, der das Überwachungsprogramm des NSA entworfen hat, der also wirklich die Cyber-Dinge von der Innenansicht her kennt. Und die haben quasi in einem offenen Brief noch an Obama gefordert, er solle unbedingt die Beweise vorlegen. Und die hatten schon vorher gesagt, dass es also absolut unmöglich ist, dass es Russland war, weil es einen unheimlichen Unterschied gibt zwischen Hacking und Insider Leaking. Also zum Beispiel das, was der Edward Snowden an die Öffentlichkeit gebracht hat, war ein sogenanntes Insider-Leaking, weil er aus der Position, in der er war, einfach die Sachen an die Öffentlichkeit spielen konnte. Und dass, wenn es Beweise gäbe, dass der NSA die absolut hätte, weil sie können wirklich die Quelle von solchen Attacken identifizieren und wenn sie das könnten, hätten sie das auch veröffentlicht. Und das ist jetzt noch das Dickicht, das meiner Meinung nach ein Nachspiel haben wird, weil Trump hat zum Beispiel einige seiner Kabinettsposten und Berater mit Leuten besetzt, die Experten sind und deren Opposition gegen diese Politik absolut bekannt ist. Zum Beispiel General Flynn wird den Auftrag haben, die Geheimdienste zu säubern. Also man kann davon ausgehen, dass nicht das letzte Wort von dieser Sache gesprochen ist. So, jetzt hat Trump natürlich einen Apparat gegen sich. Demonstrationen, heute werden also viele Frauen in Washington erwartet. Gestern waren auch einige Hunderttausend da, die gegen ihn demonstriert haben. Und interessanterweise hat Präsident Putin gesagt, das, was jetzt gegen Trump vorgeht, ist dasselbe wie der Coup auf dem Maidan in Kiew. Und das ist absolut meiner Meinung nach richtig, weil also diese Demonstrationen werden finanziert von George Soros, von NGOs. Das heißt, genau der Apparat, der den Coup in der Ukraine gemacht hat, wird jetzt gegen Trump eingesetzt, mit dem Unterschied, dass er jetzt im Weißen Haus sitzt und die Macht hat. Und das ist eben jetzt eine schwierige Situation, aber ich glaube, dass also Trump hat die Möglichkeit, die Sache rumzureißen. Allerdings, es ist noch nicht ausgestanden, weil zum Beispiel, also er hat im Bereich des Sicherheitsberates ganz gute Leute ernannt, die noch bestätigt werden müssen zum Teil vom Senat. Also General Mattis hat einen sehr guten Ruf, General Flynn, Kelly, das sind alles Leute. Zum Beispiel General Flynn wurde 2012 von Clapper, dem jetzt rausgehenden Chef der Nationalen Intelligence, entlassen. Warum? Weil er damals einen Bericht für den militärischen Geheimdienst DIA vorgelegt hat, dass die Obama-Administration willentlich ISIS unterstützt im Nahen Osten mit der Intention, ein Kalifat dort aufzubauen, um damit Assad aus dem Amt zu bringen, was ja nun leider genauso war. Damals wurde Flynn entlassen von diesem Klepper und heute ist Flynn ein Kabinettsposten in der Trump-Regierung. Flynn, Mattis, Kelly sind alles Leute, die explizit gegen diese imperialen Kriege sind. Also die Idee, dass man unter dem Vorwand von Menschenrechten und Demokratie Kriege anzettelt überall auf der Welt, da sind die absolute Gegner. Trump hat sich mit der demokratischen Abgeordneten Tulsi Gabbard, das ist eine junge Frau aus Hawaii, die selber als Soldatin im Irak war und so entsetzt war über das, was sie da gesehen hat, dass sie beschlossen hat, in die Politik zu gehen. Sie wurde demokratische, also Kandidatin für Kongressabgeordnete für die Demokratische Partei und hat sich kürzlich mit Trump getroffen, um Zusammenarbeit zu beschließen bei der Beendigung von solchen Kriegen. Also das ist wirklich eine sehr gemischte Ausgangslage, aber mit großen Hoffnungszeichen, weil Trump hat eben auch gesagt, dass er das Verhältnis mit Russland normalisieren wird, dass er in einen neuen Versuch gehen wird zur nuklearen Abrüstung mit Russland. Und ich denke mal, dass auf dieser Sicherheitsfront das eigentlich hoffnungsvoll aussieht. Etwas mehr problematisch ist die Sache mit der Wirtschaft. Weil natürlich wird Trump mit Sicherheit versuchen, riesengroße Investitionen zu machen in Infrastruktur, wie er gestern angekündigt hat. Aber alle seine Ernennungen im wirtschaftlichen Bereich sind Leute, die irgendwann mal bei Goldman Sachs gearbeitet haben. Vor allen Dingen eben sein Finanzberater Steven Mnuchin, der am letzten Donnerstag bei einer Anhörung im Senat gegenüber Maria Cantwell, wo Maria Cantwell, die eine der Initiatoren ist von Glass-Steagall, ihn gefragt hat, sind Sie für die Wiedereinführung von Glass-Steagall? Und Mnuchin sagte, ja, aber nicht dieses Glass-Steagall, so wie es war, sondern wir brauchen ein Glass-Steagall des 21. Jahrhunderts. Und das ist, wenn Sie sich erinnern, genau das, was mein Ehemann Lyndon LaRouche immer absolut betont hat. Wir brauchen das originale Glass-Steagall, wie Franklin D. Roosevelt das eingeführt hat, und nicht moderne Varianten wie Dodd-Frank oder Volcker Rule oder alle diese verwässerten Vorschläge. Und das bleibt also noch ein Kampf, weil, wie gesagt, also Trump hat in North Carolina versprochen, er würde Glass-Steagall einführen. Wenn er das jetzt so eine verwässerte Form wird, wo doch die Casino-Wirtschaft irgendwie bleibt, wird sein Infrastrukturprogramm nicht funktionieren. Weil das andere Problem, was eben ungelöst noch da ist, ist der Bankenkrach von 2008, kann sich jeden Augenblick wiederholen. Über die italienischen Banken, über andere Banken. Und die einzige Chance, wie das zu verhindern wäre, wäre die vollständige Einführung von Glass-Steagall, wo es im Augenblick eine Riesenmobilisierung gibt, wo die LaRouche-PEC-Aktivisten, also unsere Kollegen in Amerika, super aktiv sind. Delegationen haben in Washington mit dem Kongress, mit dem Senat. Und wir arbeiten eben auch zusammen mit den Demokraten von Ohio, die also quasi eine Mobilisierung haben, an die gesamte Bevölkerung sich für Glass-Steagall einzusetzen, mit der Forderung, dass Trump spätestens bei seiner Rede zur Lage zur Nation Glass-Steagall einführen muss. Und wenn er das nicht tut, werden diese Leute den Druck von der Straße genau so weitermachen. Ich bin absolut überzeugt, wenn Trump seine Wahlversprechen nicht einlöst, dass dann dieselben Leute, die ihn gewählt haben, ihn zwingen werden, das doch zu tun. Und das ist im Grunde jetzt eine Situation, wo in der Tat die Macht zurückgeht an die Bevölkerung, genau wie Trump das selber gesagt hat, aber er wird davon nicht ausgenommen sein. Okay, das ist die Lage in den USA. Zum Glück ist das, was er sagt, America first, sowieso nicht machbar. Weil wir sind historisch längst in einer anderen Phase, als dass nationalstaatliche Lösungen alleine eine Lösung sein könnten für irgendein Problem. Und wir haben ja, das wissen Sie alle, seit langem gesagt, wir brauchen heute ein neues Paradigma, was die Menschheit in eine vollkommen neue Periode ihrer eigenen Evolution bringt, die sich von der jetzigen Globalisierung genauso dramatisch unterscheiden muss und wird, wie etwa die Neuzeit vom Mittelalter unterschieden war. Also wenn Sie sich die gesamte Axiomatik der Gegenwart anschauen, im Westen insbesondere, also neoliberale Politik, imperiale Kriege, Monetarismus, deduktives Denken, postfaktische und postchristliche Werte. Da gab es jetzt eine sehr gute Pressekonferenz von Lavrov, seine Jahrespressekonferenz, wo er gesagt hat, der Hauptkonflikt auf der Welt besteht zwischen den Leuten, die eine unipolare Welt behaupten wollen, wenn es die schon gar nicht mehr gibt, und denjenigen, die natürlich sich längst zu einer multipolaren Welt entwickelt haben. Und der Unterschied ist, dass die Leute, die die multipolare Welt schaffen und die in Organisationen zusammenarbeiten, wie zum Beispiel den BRICS-Staaten, der Shanghai Cooperation Organisation, den Vereinten Nationen, die einfach nur zusammenarbeiten wollen und ihre legitimen Interessen miteinander vertreten wollen. Im totalen Gegensatz zu denjenigen, die von der unipolaren Welt messianisch ihre Werte exportieren wollen in alle anderen Staaten. Und dann hat er einen sehr guten Begriff eigentlich gemacht und sagte, ja, die Werte, die da exportiert werden sollen, sind eben gar nicht die Werte, von denen immerzu gesprochen wird, die christlichen Werte oder Werte des Westens. Das sind nicht mehr die Werte, die von Generation zu Generation übermittelt wurden, sondern das sind in gewisser Weise postchristliche Werte in der westlichen Gesellschaft, in der heute die sexuelle Freizügigkeit ohne Grenzen, die Idee, dass alles möglich ist, die Idee, dass alles erlaubt ist, dass es keinerlei Scham, keinerlei Grenzen mehr gibt. Und dagegen verwahren wir uns. Und das scheint mir wirklich eine ganz wichtige, weil zum Beispiel, wenn ich den Herrn Röttgen höre, wenn der über den Westen redet, der Trump hätte keine Ahnung der westlichen Werte und der Westen wäre für ihn kein Begriff. Den Westen gibt es nicht. Es gibt genauso Oligarchen, die 3%, die maximale Profite sich in die Tasche stecken, ein Mittelstand, der verschwindet und eine arme Bevölkerung, die immer mehr verarmt. Und dieser Westen ist längst vom guten Weg abgekommen. Warum ist die EU kein erstrebenswertes Modell? Nicht nur, weil sie brutalste Politik gegenüber dem Süden Europas durchführt, sondern weil diese EU, habe ich noch nie über ein einziges Wort über Europa sprechen hören, was mir lieb ist. Das Europa der griechischen Klassik, das Europa der italienischen Renaissance, das Europa der deutschen Klassik oder das Europa der französischen Polytechnik. Alles Dinge, die Europa wirklich wert machen, spielen null Rolle bei dieser EU-Bürokratie. Und deshalb halte ich also diese postchristliche Idee von Lavrov wirklich für etwas, was absolut richtig ist. Postchristlich heißt ja nicht, dass nicht andere Werte damit auch gemeint sind, aber zum Beispiel die Klassik ist ja auch vollkommen weg. Also, der Konflikt besteht zwischen diesen beiden Ordnungen, aber ich denke mal, wir haben eine ganz große Rolle dazu dabei gespielt, dass es eine Alternative gibt, die ohne Zweifel zur dominierenden Dynamik in der Welt wird. Und das wird schon in diesem Jahr sehr, sehr deutlich. Also ich rede von der neuen Seidenstraße, die, wie Sie ja alle wissen, von China seit etwa 3,5 Jahren offiziell auf die Tagesordnung gesetzt worden ist und die im Grunde also das größte Infrastrukturprogramm in der Geschichte der Menschheit ist, was unglaublich dynamisch sich entwickelt. Über 100 Nationen und große Organisationen kooperieren. Es ist ein Prozess, wo riesengroße Projekte im Gang sind. China hat inzwischen 6 große Korridore in Gang gebracht in Zentralasien zwischen China und der Mongolei, China, Pakistan, China, Europa. Es sind inzwischen hunderte von Güterwagen jeden Monat unterwegs in verschiedene europäische Städte. Es arbeiten immer mehr Staaten damit zusammen, die ASEAN-Staaten, die mehrere lateinamerikanische Staaten, die 16 ost- und zentraleuropäischen Staaten, Serbien, Griechenland, die Schweiz, Portugal, alle portugiesisch sprechenden Länder. Es findet also im Augenblick ein neues Paradigma statt, wo also viele Länder wirklich erkennen, dass das Angebot Chinas für eine Win-Win-Wirtschaftskooperation zum beidseitigen Vorteil attraktiver ist als Militärbasen oder Flugzeugträger im Pazifik für die USA zu sein. Und das hat nicht nur zu einer unglaublichen wirtschaftlichen Dynamik geführt, die also jetzt selbst von der gegnerischen Seite wird zugestanden, dass zum Beispiel Ende oder im September noch haben die Briten, ich glaube, das war der Oxford University, die haben eine Studie gemacht, dass die Weltwirtschaft kurz vorm Zusammenbruch steht, weil China sich vollkommen verausgabt hätte bei diesen ganzen Infrastrukturinvestitionen. Und nicht nur China würde zusammenbrechen, sondern die gesamte Weltwirtschaft als Konsequenz davon. Und jetzt mussten sie quasi das zurücknehmen und sagen, nee, also so ist es nicht, sondern im Gegenteil, diese Infrastrukturinvestitionen haben die Produktivität erhöht, nicht nur von den großen Städten, die durch diese Infrastruktur miteinander verbunden sind, sondern auch von den kleinen und mittleren Städten, die quasi als Trabanten um diese großen Städte sind, weil zum Beispiel durch Schnellbahnsysteme dauert es nur 20 Minuten, bis man an seinem Arbeitsplatz ist und nicht 3 Stunden, wie zum Beispiel von Virginia nach Washington oder da, wo es eben diese Infrastruktur nicht gibt. Und das ist jetzt, und dann haben sie gesagt, die Produktivität der Arbeitskräfte steigt überall da, wo das gemacht wird. Und das ist natürlich eine Realität, die also einfach überwältigend wird. Und jetzt ist also ein gewisses Paradoxon passiert. Wir haben ja, wie Sie auch wahrscheinlich gelesen haben, die Tatsache extrem scharf kritisiert, dass Europa, dass Deutschland quasi sehr, sehr zurückhaltend ist gegenüber dieser Seidenstraße. Frau Merkel war öfters in China, Gabriel war in China. Da ist eigentlich außer ein paar Projekten nie irgendetwas Großartiges passiert. Und das ist auch kein Wunder, weil die Politik der EU ist nach wie vor Geopolitik. Das heißt, dass eben die nationalen oder regionalen Interessen gegen China, gegen Russland, selbst gegen Amerika vertreten werden. Und man in Europa eben nicht bereit ist, sich auf diese höhere Ebene der Win-Win-Kooperation zu begeben. Nun ist also Folgendes passiert. Trump wurde gewählt und dieselben Leute, die also jetzt bis vor kurzem gegen die neue Seidenstraße waren, sagen jetzt, Moment mal, also jetzt mit diesem schrecklichen Präsidenten in Amerika muss Europa sich neue Perspektiven und Handelswege überlegen. Und vielleicht sollte man doch mit Asien, mit China, mit Japan kooperieren. Und die neue Seidenstraße ist ja vielleicht auch ein Weg. Also ich finde, das ist die absolute Ironie der Geschichte, dass jetzt dieser Schwenk kommt. Zum Beispiel schreibt die Bayerische Staatszeitung, dass also für Bayern und für Deutschland die neue Seidenstraße der absolute beste Markt ist, mit milliardenstarker Bevölkerung in China, mit den anderen Staaten der neuen Seidenstraße. Und das setzt sich eben jetzt absolut durch. Und in gewisser Weise ist also dieses Jahr wird so dramatische Veränderungen haben. Also wir haben jetzt Trump. Trump wird mit Sicherheit in den ersten 100 Tagen schon gewisse Dinge tun, die die Lage vollkommen ändern. Dann gibt es im April in Frankreich Präsidentschaftswahlen, wo, wenn man die Wähler aller Kandidaten zusammenzählt, die für die sofortige Beendigung der Sanktionen gegen Russland sind, kommt man auf 75%. Also die Chance, dass der nächste Präsident die Sanktionen beendet, ist relativ groß. Und dann steht die Frau Merkel wirklich relativ isoliert da. Dann gibt es im Mai einen riesengroßen Gipfel in Beijing, wo die ganzen Staatschefs aller Staaten eingeladen werden, die mit der neuen Seidenstraße kooperieren. Es sind auch andere eingeladen. Zum Beispiel Frau Merkel ist eingeladen, aber ob sie gehen wird, ist noch nicht klar. Aber spätestens dann wird sehr, sehr deutlich, dass die neue Dynamik in der Welt die Seidenstraße ist und eine Win-Win-Kooperation. Und China hat ja absolut gesagt, schon beim G20-Gipfel, dass China alles tun wird, um Afrika zu industrialisieren. genau auch Japan, Indien sind massiv in Afrika bereits engagiert. Und der Einzige, der von der deutschen Regierung in diese Richtung geht, ist der Gerd Müller, der eben gesagt hat, er will jetzt von der reinen Entwicklungshilfe weg und stattdessen den Mittelstand ermutigen, Direktinvestitionen in Afrika zu machen und auch Arbeitskräfte auszubilden für die Errichtung von Betrieben, was natürlich der viel richtigere Weg ist und dann wirklich zusammengehen könnte mit dem, was China und die anderen asiatischen Staaten da eben machen. Dann wird natürlich im September die Bundestagswahl sein, an der wir uns natürlich beteiligen, mit dieser ganzen Perspektive Deutschland auf die Seite der neuen Seidenstraße zu kriegen. Und ich denke mal, also die Chance besteht absolut, dass wir in diesem Jahr ein vollkommen neues Paradigma auf der weltpolitischen Basis errichten können. Weil, also gut, Trump hat gesagt, Amerika zuerst und wird möglicherweise protektionistische Schutzzölle errichten gegen Importe von Mexiko, Importe von China. Aber die Chinesen haben ganz gelassen darauf reagiert und haben gesagt, also gut, es gibt vielleicht ein paar Handelsspannungen und ein paar Ärgernisse, aber zu einem wirklichen Handelskrieg wird es nicht kommen, weil das weder im Interesse der USA noch im Interesse Chinas ist. Und gerade gestern hat eine chinesische Denkfabrik in Beijing einen Bericht veröffentlicht, wo sie sagen, dass wenn Trump es ernst meint mit dem Aufbau der Infrastruktur in den USA, wird er ohne chinesische Hilfe gar nicht auskommen, weil es viel zu wenig Leute gibt, die also in den USA wirklich bereit sind für diesen Wandel. China hat angeboten, sich an der 1 Billion Infrastrukturinvestitionen zu beteiligen. Das heißt, wir haben ja schon 2014 die Weltlandbrücke-Studie veröffentlicht und ein Kapitel hinzugefügt, Amerika braucht die neue Seidenstraße. Also Amerika braucht im Grunde die Verlängerung der neuen Seidenstraße, die dann führen soll vom südlichsten Zipfel von Chile, Argentinien, über Südamerika, Zentralamerika, Nordamerika, Alaska, durch den Tunnel der Beringstraße, dass das transamerikanische Infrastrukturprogramm verbunden wird mit dem eurasischen Infrastrukturprogramm. Und das ist also absolut auf der Tagesordnung. Jack Ma, das ist der Vorstandsvorsitzende der großen E-Commerce-Firma Chinas, Alibaba, der hat gesagt, er will eine Plattform errichten, auch Investitionsvolumen von 1 Billion Dollar, dass eben amerikanische Exporte nach China exportiert werden können und umgekehrt chinesische Investoren sich in Amerika engagieren können. Und ich denke, dass also am Anfang, als die neue Seidenstraße auf die Tagesordnung kam, also als Xi Jinping das in Kasachstan vorgestellt hat, da waren die Russen vollkommen dagegen. Also ich weiß das, ich habe damals mit vielen russischen führenden Personen gesprochen und die waren wirklich wütend, auch wütend darüber, dass ich mich für die Seidenstraße Chinas einsetze, fanden das als antirussische Haltung. Inzwischen hat sich das alles behoben. Spätestens seit dem großen Wirtschaftsgipfel in Vladivostok Anfang September dieses Jahres, wo die Integration der Eurasischen Wirtschaftsunion mit der neuen Seidenstraße auf die Tagesordnung kam, wo auch Japan sich jetzt engagiert, ein Integrationsprozess. Am Anfang waren die Spannungen in Zentralasien zum Beispiel. Soll die Seidenstraße gebaut werden von West nach Ost oder von Nord nach Süd? Wobei die pro-russischen Länder gesagt haben, wir wollen Nord nach Süd. Und die anderen haben gesagt, nee, wir wollen Ost nach West. Diese Spannungen sind längstens dabei zu verschwinden, weil vollkommen klar wird, dass es kein Widerspruch ist, sondern dass mit dem Konzept der Weltlandbrücke das alles zusammenwachsen wird. Und wenn man sich das nochmal vergegenwärtigt, also wenn es gelingt, dass China und Russland, China und die USA zu einer relativ vernünftigen Kooperation kommen. Und im Grunde ja, die ganzen geopolitischen Spannungen verschwinden, dann ist das, was wir die ganze Zeit gefordert haben, dass die Welt nur dann in Ordnung gebracht werden kann, wenn Deutschland, Russland, Frankreich, Italien, China, Indien und die USA gemeinsam sagen, wir bauen den Nahen Osten wieder auf, wir entwickeln diese Region wirtschaftlich, das ist letztlich die einzige Chance, wie der Terrorismus dauerhaft verschwinden kann. Nur wenn wir die neue Seidenstraße von China über Iran, Irak, Syrien, Türkei, Europa oder Ägypten ausbauen und die Gesamtregion wirklich entwickeln, so dass die Menschen, die dort leben, eine Chance haben und eine Zukunftsperspektive. Und gleichzeitig eben zusammenarbeiten an der wirtschaftlichen Entwicklung Afrikas, weil es, also so ist das im Grunde ja, der Gerd Müller jedes Mal, wenn er aus Afrika zurückkommt, den Punkt macht, dass wir in den nächsten Jahren viele, viele Hunderte von Millionen Arbeitsplätzen brauchen in Afrika, weil so viele junge Menschen da sein werden, die dringend einen Arbeitsplatz brauchen. Und wenn wir das nicht tun, dass dann diese Millionen Menschen alle nach Europa kommen wollen. Also mit anderen Worten, es ist nicht nur eine Frage von Humanität, weil das, was bisher von der EU in Richtung Flüchtlingspolitik gemacht wurde, mit Frontex und Booten dafür zu sorgen, dass die Menschen nicht hierher kommen, die Länder am Mittelmeer zu zwingen, Auffanglager zu machen, um die Menschen wieder zurückzuschicken mit dem Risiko, dass Tausende in Tausende ertrinken oder Tausende in der Sahara verdursten, weil darüber wird nicht gesprochen, aber das ist auch etwas, was dauernd passiert. Und das im Grunde die einzige humane Weise ist, dass wir dieses neue Paradigma, was jetzt schon existiert und was mit einer sehr großen Dynamik wächst, dass wir das eben nutzen, um ein vollkommen neues, eine neue Ebene in die Politik einzubringen. Eine höhere Ebene der Vernunft, wo eben Staaten zusammenarbeiten für das Gemeinwohl der ganzen Menschheit. Und meine Hauptkritik an Trump ist nicht seine verschiedenen Dinge, die man auch kritisieren könnte. Die Hauptkritik ist, dass die Idee, Amerika zuerst, zu einem Zeitalter gehört, was passé ist. Sondern wir sind vom Standpunkt der Universalgeschichte an einen Punkt gelangt, wo die gemeinsamen Ziele der Menschheit die erste Priorität sein müssen und kein Land ein nationales Interesse haben darf, was mit diesen allgemeinen Zielen der Menschheit im Widerspruch steht. Und das wird sich in der nächsten Zeit manifestieren. Zum Beispiel schon jetzt passieren fantastische Dinge. Wir setzen uns, wenn ich wir sage, dann meine ich im Grunde die Bewegung, die mit meinem Ehemann assoziiert ist. Wir setzen uns seit 30, 40 Jahren ein für die Entwicklung Afrikas. Und gerade jetzt, vor einer Woche oder vor zwei Wochen, ist eine Entscheidung gefallen, eines der größten Projekte, für die wir uns eingesetzt haben, nämlich das Trans-Aqua-Programm, beschlossen worden zwischen der Firma in China, die den Drei-Schluchten-Damm gebaut hat. Die machen jetzt eine Machbarkeitsstudie für dieses Programm mit den Regierungen Afrikas, die davon betroffen sind. Die Idee dabei ist, dass der See Tschad, der ist also auf weniger als 10% des Wasserinhalts ausgetrocknet und wird bald verschwinden, wenn dieser Prozess nicht umgedreht wird. Das betrifft das Leben von 40 Millionen Menschen, die in dieser Region des Tschad-Bassins wohnen. Und dieses Programm Trans-Aqua wurde Ende der 70er Jahre von der italienischen Firma Bonifica entwickelt. Dr. Marcello Vicchi, mit dem wir seit wirklich 30 Jahren zusammenarbeiten. Und es ist die Idee, dass man die riesengroßen Wassermengen des Kongo nimmt und praktisch durch ein Kanalsystem in den Lake Chad führt. Das würde also ungefähr nur etwa 3 oder 4% des Wassers des Kongo betreffen, das jetzt ungenutzt in den Atlantik fließt, wird also niemandem was weggenommen. Und zwar nicht am Flussausgang, also wo das ins Meer fließt, sondern bei den verschiedenen Zuströmen, also den Nebenflüssen, die dann in den Kongo münden und die etwa auf 500 Meter Höhe, dann könnte man das Wasser entnehmen, durch Kanäle allmählich mit der Schwerkraft das Wasser in den Lake Chad führen. Es ist ein absolut geniales Programm, was also ermöglichen würde, Schiffbarmachung dieser Kanäle. Es würde also den 12 Staaten, die in dieser Region sind, Zugang geben zu schiffbaren Kanalsystemen. Es würde Hydropower, also Elektrizität erzeugen. Es würde Wasser nicht nur für den Chadsee aufzufüllen, sondern ich glaube, die genaue Zahl, 70.000 Quadratkilometer landwirtschaftlich nutzbare Fläche in der Chad-Region, aber auch in all den anderen Staaten, die davon betroffen sind. Und es würde wirklich also das Gesicht Afrikas vollkommen verändern. Und wie gesagt, China ist jetzt eingestiegen bei der Machbarkeitsstudie für dieses Programm. Und ein ähnlich großes Programm ist jetzt auch auf der Tagesordnung in Thailand, und zwar das Krakanal-Projekt. Das ist die Idee, dass man in Thailand, also wenn Sie sich die Weltkarte vergegenwärtigen, es gibt die Straße von Malakka, die sehr eng ist und wo der gesamte Handel von Südostasien durchgeht. Das ist eine sehr unsichere Wasserstraße, viele Piraten und enge Pässe da. Und dass man dann durch Thailand an der Stelle des Isthmus von Thailand einen Kanal baut, den Krakanal, und damit im Grunde die Handelswege um viele Stunden verkürzt und überhaupt bei der Erwartung von zunehmendem Volumen von Produktion und Handel in der Region, die ja sehr bevölkerungsreich ist, dass man da im Grunde so einen Handelsknotenpunkt erzeugt, der wiederum allen möglichen Staaten, die auch an der maritimen Seidenstraße Chinas liegen, die Kooperation verbessert. Und Sie haben sicher gelesen in den Zeitungen, dass der neue König von Thailand so ein nicht ernsthafter Mensch sein soll, aber der sagt, wir bauen diesen Kanal. Und das ist sehr gut für Thailand, für Sri Lanka, für China, für andere Staaten in der Region. Das sind jetzt nur kleine Beispiele von der Veränderung, die im Augenblick weltweit eben stattfindet. Und ich denke, dass das allen Leuten wirklich klar werden wird, dass das die Zukunft ist. Die Kooperation aller Staaten zum Gemeinwohl der Weltbevölkerung. Und ich denke, dass also gerade das vierte Gesetz, was mein Ehemann definiert hat, als absolut notwendig für die Rettung der Weltwirtschaft. Also erst Glass-Steagall, Bankentrennung, die Derivate, die toxischen Papiere, die Schulden, die nicht bezahlbar sind, müssen abgeschrieben werden. Und dann muss genau das gemacht werden, was der Herr Steven Mnuchin nicht machen will, nämlich Glass-Steagall in der absolut korrekten Form von Franklin D. Roosevelt einzuführen und dann eben an die Stelle eine Nationalbank zu schaffen in der Tradition von Alexander Hamilton, ein Kreditsystem, das die Kreditvergabe langfristig zwischen den Nationen, die an diesen gemeinsamen Projekten zusammenarbeiten, koordiniert. Und viertens eben ein Crash-Programm für die Kernfusion und für die internationale Kooperation in der Raumfahrt. Und da ist eben auch sehr große Durchbrüche, also gerade im Bereich der Kernfusion, ist die Chance, dass wir in relativ wenigen Jahren die Kernfusion nutzen können als Energiequelle für die Menschheit. Da sind also in den letzten Monaten an mehreren Forschungsreaktoren Durchbrüche gemacht worden. Einerseits in China bei dem EAST-Reaktor, dann in Greifswald bei dem Stellarator und jetzt kürzlich auch in Frankreich bei dem neuen Konzept. Das heißt, im Grunde, wenn die Kernfusion da ist, dann ist die Periode der Menschheit abgeschlossen, wo wir Energie haushalten müssen, weil durch die physischen Charakteristika der Kernfusion werden wir auch Energiesicherheit haben, wir werden Rohstoffsicherheit bekommen, weil man mit dem Fusionsfackelverfahren alle Müllarten in Isotopen, in Rohstoffe zurückverwandeln kann und damit im Grunde diese ganze Idee, dass wir sparen müssen, dass wir Energie sparen müssen, das wird einfach nicht mehr so sein. Und gerade die Raumfahrt, wo ja China eben auch das wahrscheinlich ambitioniertste Programm hat, die werden nächstes Jahr auf der Fernseite des Mondes landen, mit der Idee, dort Helium-3 abzubauen und riesengroße Teleskope zu errichten, mit denen man dann auf ganz andere Weise in das Weltall blicken kann, weil dort die ganzen Störfaktoren durch die Strahlung auf der hellen Seite des Mondes nicht mehr da sein werden. Und damit sind wir im Grunde auch da in eine neue Phase der Evolution. Also der große deutsch-amerikanische Raketenforscher Kraft Ehrike, zu dessen Ehren wir ja demnächst eine Konferenz organisieren werden, der hat eben diesen Begriff der Evolution im großen Bogen, dass sich das Leben mithilfe der Photosynthese aus dem Meer entwickelt hat, dass es dann auf der Erde zu immer höheren Formen von Organismen und Lebewesen kam, mit jeweils einer höheren Energieflussdichte im Metabolismus, dass schließlich der Mensch daraus entstanden ist, dass der Mensch sich zuerst an den Meeresküsten und Flussmündungen angesiedelt hat, dann mit Hilfe der Infrastruktur sich die landesinneren Teile der Kontinente erschlossen hat. Und in gewisser Weise kann man sagen, dass die neue Seidenstraße, die zur Weltlandbrücke wird, der Abschluss dieser Phase der Evolution sein wird. Das heißt, dann haben wir uns die Erde untertan gemacht und dann ist der nächste Schritt die Infrastruktur im nahen Weltall, also etwa Kolonialisierung des Mondes, dann den Mond als Basis zu nehmen für die weitere Raumfahrt zwischen den Planeten. Und im Grunde, dass dann wirklich jetzt schon klar ist, dass wir eben nicht ein erdgeschlossenes System sind. Also die Idee, die der ganzen Ökologiebewegung zugrunde liegt, dass wir im Grunde endliche Ressourcen haben, dass die Erde halt ja nicht so viele Leute haben muss und geringe Energieflussdichten, das ist durch die Raumfahrt schon vollkommen widerlegt. Sondern die Identität des Menschen ist eben nicht Erdling zu sein, sondern wir sind eine interplanetarische Gattung, wo, wenn Sie sich einfach mal vorstellen, die letzten 10.000 Jahre der Menschheit, was ja vom Standpunkt der Universalgeschichte wirklich nur Sekunden sind, wie sehr die Menschheit in diesen 10.000 Jahren sich entwickelt hat. Und die Idee, dass wenn jetzt zum Beispiel durch diese Kooperation aller Nationen zum gegenseitigen Vorteil die Überwindung von geopolitischen Kriegen, von im Grunde einer Kinderkrankheit der Menschheit, Krieg würde ich als Kinderkrankheit der Menschheit bezeichnen, dass dann im Grunde ja am Horizont sichtbar ist, dass wir allen Kindern, die geboren werden, eine universelle Bildung geben können, im Sinne von Wilhelm von Humboldt, dass jedes Kind die Universalgeschichte kennenlernt, die Beherrschung der eigenen Hochsprache in den schönsten Ausformungen der Dichtung, natürlich die Naturwissenschaften, die Musik, die klassische Musik. Jedes Kind könnte ein Instrument lernen oder schön singen lernen. Jedes Kind würde ganz normal im Unterricht schon die Hochphasen der anderen Kulturen kennenlernen. In einem Dialog der Kulturen, Konfuzius, die vedischen Schriften von Indien, Tagore, die andalusische Renaissance, alle Hochphasen der anderen Kulturen. Es würde aus diesem Kennenlernen eine Liebe entstehen zu den anderen Kulturen. Weil ich bin absolut überzeugt, wenn man die schönsten Beispiele anderer Kulturen kennenlernt, so wie man die eigene Hochkultur schätzt, dass das den eigenen Denkhorizont vollkommen verändert und man wirklich Weltbürger wird in diesem Sinn. Und dass dann im Grunde die Anzahl von Kindern, die Genien werden können, exponentiell wachsen wird. Dass es nicht mehr so sein wird, dass nur ein großer Geist in einem Jahrhundert da ist, wie Kepler oder Leibniz oder Beethoven oder Einstein, sondern dass diese kreative Identität das Normale wird, dass sich die Menschen irgendwann ganz normal aufeinander beziehen können in ihrer kreativen Identität, wie zum Beispiel zwischen Schiller und Humboldt oder zwischen Einstein und Planck oder zwischen anderen großen Denkern, die eben wirklich sich auf das beziehen, was im anderen Menschen das Besondere und das Menschliche ist, seine Kreativität. Und ich denke wirklich, dieses neue Paradigma ist schon greifbar. Der Grund, warum wir so große Betonung legen auf die klassische Kultur, ist, weil nicht nur ist das Menschenbild, was mit der humanistischen klassischen Musik zum Beispiel zum Ausdruck kommt, in der Musik von Bach, von Beethoven, von Brahms, von anderen großen Komponisten, ist eben diese Idee, dass der Mensch unendlich vervollkommnungsfähig ist, und zwar intellektuell ebenso wie ästhetisch und moralisch. Sodass im Grunde die Idee, dass wir eine neue Renaissance haben werden, absolut greifbar und in absoluter Reichweite sich befindet. Ich bin absolut überzeugt davon, dass wir auch Deutschland in diese neue Renaissance mit einbeziehen können, die im Augenblick verschüttet ist, weil also unsere Eliten, unsere Schulsysteme eben genau die Bedeutung der klassischen Kultur nicht nur vernachlässigt haben, sondern bewusst abgeschafft haben. Die Brandtschen Erziehungsreformen, die seit 1970 durchgeführt worden, haben bewusst den Bildungsballast der letzten 2.500 Jahre aus dem Fenster geworfen. Und das können wir aber ganz einfach im Grunde wiederbeleben, weil das Gute ist eben, dass Deutschland ganz, ganz viele große Denker und Dichter und Erfinder hervorgebracht hat, die alle in Deutsch geschrieben haben. Furtwängler hat seine eigenen Kompositionen in Deutsch kommentiert, Schlussnuss hat in Deutsch gesungen, viele andere, die ich nennen könnte. Und deshalb denke ich, es ist relativ einfach, dass wir Deutschland als Kulturnation in den Reigen dieser anderen Völker der Welt einreihen und auch eine großartige Zukunft haben können, die absolut nicht im Widerspruch steht zu irgendjemand anderem. Und wir brauchen auch keine Angst zu haben vor der deutschen Kultur, weil wenn wir die Kulturen anderer Staaten, anderer Nationen genauso respektieren und hochhalten, dann ist im Grunde diese neue Basis für eine neue Renaissance gegeben. Alte Renaissancen sind immer dadurch entstanden, dass man sich auf die vorherige Hochphase in der Kultur bezogen hat. Und ja, das müssen wir eben heute genauso machen, indem wir die Hochphasen aller Kulturen neu beleben, in einen Dialog eintreten lassen und daraus etwas Neues schaffen. Krafft-Ehrke war absolut überzeugt. Er war wahrscheinlich der weitsichtigste Raumforscher, den ich kenne. Also das schmälert jetzt gar nicht die anderen, aber er hatte wirklich die großartigste Vision über die Besiedlung des Weltalls und die Rolle, die die Menschheit darin spielen würde. Und der war fest entschlossen und sagt, es ist nicht die Technologie, die gut oder böse ist, sondern es ist der Mensch, der ästhetisch erzogen sein muss, damit er diese Technologie zum Nutzen der gesamten Menschheit einsetzen kann. Und ich denke mal, wir sind wirklich an einem so begeisternden Umbruch, an so einer Stelle, wo alle Probleme, die im Augenblick die Menschheit noch quälen, potenziell lösbar sind. Es bedeutet allerdings, dass wir das, was im Augenblick die akzeptierte Axiomatik ist des Establishments, durch diese neuen Ideen ersetzen müssen und auch die Bevölkerung in Deutschland gewinnen müssen für die besten Wurzeln, die wir haben, in Verbindung mit einer solchen Perspektive für die Zukunft. Und das ist es, worum es uns im Bundestagswahlkampf geben wird. Und ich denke mal, dass die objektiven Ereignisse uns absolut in die Hände spielen werden.